Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Hamburg zugeschaltet ist Herr Michael Schneider. Michael, bist du mit in der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung. Könnt ihr mich hören?
Ja, ich höre dich sehr gut.
Okay, guten Abend.
Guten Abend, herzlich willkommen. Michael, du warst jahrelang Leiter der Sandkrug-Akademie in der Nähe von Hamburg. Du hast gerade ein Buch herausgegeben, mit herausgegeben und bist auch Mitautor dieses Buches. Das Buch heißt Nebelkinder. Kriegsenkel treten aus dem Traumaschatten der Geschichte. Dieses Buch ist erst vor wenigen Wochen rausgekommen, ist schon in der zweiten Auflage. Zwei Fragen. Was hat dich motiviert, an diesem Buch zu arbeiten, an dem Thema dieses Buches zu arbeiten?
Tom, könnt ihr mich hören? Ich kann dich nur bruchstückweise hören.
Okay, ich kann dich sehr gut hören.
Okay.
Und ich hoffe, dass wir hier so weit hörbar sind. Ich schaue mal ganz kurz, was die Technik dazu sagt. Ich höre, dass es Aussetzer gibt. Ich probiere es nochmal. Kannst du mich hören? Wie funktioniert das?
Ich kann dich hören, ja. Ich höre dich, wenn du sprichst, und dann geht das Mikrofon wieder weg. Also ich habe immer so Synkopen von 4-5 Sekunden zwischendrin.
Okay. Können wir technisch jetzt irgendwas damit machen? Gut, lass uns nochmal so probieren. Du hörst mich soweit? Oder ist das Problem jetzt noch immer das gleiche? Michael, hörst du mich?
Ich kann dich jetzt nicht mehr hören.
Okay. Jetzt, Michael, hörst du mich jetzt noch? Hörst du mich wieder?
Jetzt höre ich dich wieder.
Hey, ist der Ton soweit in Ordnung?
Der Ton ist in Ordnung.
Es bricht trotzdem ab.
Jetzt scheint es mir besser, ja.
Okay, gut. Dann versuche ich nochmal meine Frage zu stellen und sag, wenn du Schwierigkeiten hast, mich hier zu hören. Kurz zusammengefasst, dieses Thema der Kriegsenkel, ist das, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was hat dich motiviert, dieses Buch herauszugeben?
Okay. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema. Ich bin, sagen wir, ursprünglich beruflich damit befasst gewesen. Ich habe über 8 Jahre ein Tagungshaus in der Nähe von Hamburg geleitet, den Sandkrughof, die Akademie Sandkrughof. Und wir haben dort 2007 auf Wunsch unserer Gäste, wir hatten überwiegend in dieser Akademie überwiegend ältere Gäste, haben wir eine Kriegskindergruppe gründen wollen. Also eine Gruppe für die Jahrgänge, Menschen der Jahrgänge 1930 bis 45 ungefähr. Mhm. Und das war der Auftakt meiner Beschäftigung mit diesem ganzen Themenkomplex. Und aus der Arbeit mit den Kriegskindern hat sich dann relativ bald auch haben sich Angebote für Kriegsenkel ergeben. Also für die Kinder der Kriegskinder, das sind grob umrissen die geburtenstarken Jahrgänge, also die Jahrgänge Ende der 50er bis Mitte der 70er, die also Eltern hatten, oder zumindest ein Elternteil, das den Krieg noch, den Zweiten Weltkrieg noch als Kind erlebt hat. Mhm. Und diese Gruppen, diese Kriegsenkelgruppen, die haben sehr schnell eine sehr hohe Dynamik bekommen. Also der bekam nach der ersten Gruppe sehr schnell nachgezogen, auch Anfragen für weitere Gruppen, und haben über die Jahre, wir haben das bis 2012, glaube ich, gemacht, haben wir 15 Gruppen dort angeboten mit etwas mehr als 200 Teilnehmern insgesamt. Mhm. 2010 haben wir einen Verein dort gegründet. Die Initiative kam von den Teilnehmern der allerersten Kriegsenkelgruppe, die wir dort veranstaltet hatten. 2010 haben wir einen Kriegsenkel e.V. Gegründet, und dieser e.V., zu dessen Vorstand ich gehöre, der hat dann angefangen, Tagungen zu veranstalten, hat auch bei anderen Trägern dafür gesorgt, dass das Thema in Vorträgen und Veröffentlichungen bekannt wurde. Und wir haben Joachim Süß, der mit mir im Vorstand dieses Vereins ist und der Mitherausgeber des Nebelkinderbuchs ist, der hat den Vorschlag gemacht, dass wir das Material, was wir an Vorträgen und Artikeln über diese Veranstaltung gesammelt haben, einmal zusammenstellen im Rahmen einer Anthologie. Und dann haben wir weitere Leute angesprochen, von denen wir wussten, dass sie mit dem Thema umgehen, professionell umgehen, weil sie aus dem therapeutischen Bereich kommen, oder als Soziologen damit umgehen oder eben auch aus einer eigenen Betroffenheit damit umgehen, und haben letzten Endes etwas mehr als 20 Autoren sammeln können und dann diese Anthologie zusammengestellt. Und Sabine Bode, die eben auch in unserer Seminararbeit im Sandkuchen eine große Rolle gespielt hat, gebeten, eine Einleitung dazu zu schreiben. Und dann ist das Ganze Mitte März erschienen zur Leipziger Buchmesse.
Ja. Eine Frage, jetzt geht es bei diesem Thema ja nicht um die Kriegsgeneration. Es geht eben auch nicht um die Kinder der Kriegsgeneration, sondern um die Enkel. Ja. Zwei Fragen.
Ja, es geht um die Kinder der Kriegskinder.
Also genau.
Es geht um die Kinder der sozusagen der jüngsten Generation, die den Krieg noch erlebt hat.
Zwei Fragen dazu. Erstens, aus eurer langjährigen Arbeit, was ist die besondere Situation dieser Generation, und lass mich vielleicht auch dazu sagen, das ist ja auch unsere Generation. Wenn ich das richtig sehe, bist du Jahrgang 1960. Ich bin Jahrgang 1962, also es trifft uns genau. Was ist das Besondere dieser Betroffenheit unserer Generation? Und dann anschließend, besteht hier nicht die Problematik, dass hier auch eine gewisse Selbstmitleidigkeit unsere Generation mit reinkommt, uns jetzt auch noch als Betroffene hier mitzuzeichnen, nachdem wir ein Leben lang mit der Betroffenheit unserer Großeltern und unserer Eltern zu tun hatten, jetzt einfach auch noch, ich sag's mal provokant, dazugehören zu dürfen zu denjenigen, die hier ein Trauma haben.
Ja, das ist nett formuliert. Eigentlich war die Entwicklung so, dass das erste Buch, das Sabine Bode geschrieben hat, das war das Buch Die vergessene Generation und war ein Buch über die Generation der Kriegskinder. Sabine Bode hat mir erzählt, dass zu ihren Veranstaltungen, die sie zu dem Buch angeboten hat, also Lesungen und Vorträge, eigentlich fast von Anfang an viele Kriegsenkel ihre Eltern begleitet haben. Und zwar weil die in dem Buch den Eindruck hatten, einen Schlüssel zum Verständnis ihrer Eltern zu finden. Mir ist das selber so gegangen. Ich habe das Buch auch etwa 2006 in die Hand bekommen und bei mir ging es im ersten Schritt nicht um ein Verständnis für meine eigenen Eltern, sondern um das Verstehen meiner Schwiegermutter, die damals gerade zu uns in die Hausgemeinschaft, also in einer Einliegerwohnung bei uns im Haus eingezogen war. Und dieses Zusammenleben, das hat sich einfach ganz anders entwickelt, als wir es ursprünglich angenommen hatten. Und wir haben nicht verstanden, warum. Yeah. Und wir haben eigentlich erst einen Zugang gefunden, als wir uns klargemacht haben, was meine Schwiegermutter eigentlich als Kriegskind erlebt hat, durch was sie durchgegangen ist, was das für Prägekräfte hatte, also warum sie so ist, wie sie heute ist. Und damit haben wir uns im Prinzip diese Verstrickung, die wir miteinander hatten, auch ein Stück auflösen können. Also es fiel uns im ersten Anlauf einfach schwer, einen Zugang zu finden und dieser Blick auf das, was unserer Elterngeneration unter Umständen durch den Krieg zugemutet worden ist, hat unseren Blick geöffnet. Und und dabei ist es aber nicht geblieben. Wir haben uns dann mit anderen angefangen, darüber auszutauschen. Und sinnigerweise haben die, mit denen wir uns darüber austauschten, sehr ähnliche Dinge, uns von sehr ähnlichen Dingen berichtet im Verhältnis zu ihren Eltern. Wir haben dann, also wir hatten den Eindruck, wir sind da irgendwie auf so einer kollektiven Spur. Und das haben wir im Rahmen dieser Kriegsenkelgruppen, die wir dann angefangen haben anzubieten, einfach vertieft. Und sind da eben einfach auf Dinge gestoßen, die eben auch uns mit diesem Schicksal verbinden, also auch unser Gewordensein damit verbinden, dass wir haben erstmal einen anderen Blick bekommen müssen für das, was wir sind, uns im Familiensystem zu verstehen, uns im Familiensystem zu sehen und die Art und Weise, wie wir sind, auch aus diesem System ein Stück weit ableiten zu können, mit der Hilfe unserer jeweiligen Gruppenteilnehmer. Also wir haben uns da gegenseitig sehr unter die Arme gegriffen. Und das hat eben diese Dynamik genommen. Also es hat eigentlich nichts mit Selbstmitleid zu tun, sondern es hat im Prinzip so eine Art Paradigmenwechsel gegeben. Wir haben eigentlich immer gedacht, jeder von uns mit seinen Marotten oder seinen Defiziten ist vermutlich wegen irgendwelcher biografischer Verworrenheiten eben so dran, wie er dran ist. Und es ist uns aber in der Arbeit in diesen Gruppen deutlich geworden, es gibt Zusammenhänge, die reichen weiter, die reichen auch in Bereiche vor, die eben sozusagen gar nichts mehr mit unseren Biografien zu tun haben, sondern mit Beeinträchtigungen, die unsere Familien erlitten haben, durch die Kriegsereignisse und durch die Nazi-Vergangenheit.
Wie erlebst du da jetzt unsere Generation oder was habt ihr in diesen Arbeiten miteinander, auch in diesen Gruppen miteinander einfach herausgefunden, wie betrifft uns das und wie betrifft uns das auf eine andere Weise als die Kindergeneration oder die Kriegsgeneration? Wie trifft das, was damals im Krieg passiert ist, auf uns?
Also im Vergleich zu diesen beiden Generationen, das sind ja sehr, sagen wir mal, sehr, also jedenfalls die Kriegskindergeneration, sehr tatkräftige Generationen, die den Aufbau zum Beispiel gestemmt haben, den Wiederaufbau. Also im Vergleich zu denen und auch aus dem Blickwinkel von denen sind wir, glaube ich, Leute, die sich mit Problemen rumschlagen, die gar nicht verstehen. Mhm. Also es gibt ein, also spricht da, Sabine Bode spricht auch im Blick auf ihre, auf die Leute, die sie interviewt hat zu dem Kriegsenkelbuch, eben oft über von einem verunsicherten Lebensgefühl. Mhm. Also es gibt eine tiefe Verunsicherung, obwohl es eigentlich gar keine äußeren Anlässe dafür gibt. Also wir sind ja in einer prosperierenden Gesellschaft aufgewachsen. Also wir hatten materiell jedenfalls bei weitem mehr als das, was unsere Vorgängergenerationen jemals hatten. Wir haben keine, auch in unserer Lebenszeit im Grunde ja keine kriegerischen Ereignisse erleben müssen, die das alles wieder in Frage gestellt hätten. Und dennoch gibt es also eine auffällige Verunsicherung im Lebensgefühl. Ja. Also die sich viele Angehörige dieser Generation gar nicht selber erklären können.
Das finde ich jetzt, wenn ich da einhaken darf, sehr, sehr spannend. Weil ich kann es mit meinem eigenen Lebensgefühl verbinden. Und es ist etwas, das ich so, wie du es jetzt gerade formuliert hast, nicht in dieser Einfachheit auf den Punkt gebracht habe. Aber es macht mir auch sehr Sinn, dass unsere Elterngeneration, die ja wirklich die Aufbaugeneration sind, die insofern auch gezwungen waren, ich sag's mal salopp, in die Hände zu spucken, ja, und einfach mal diesen Haufen wieder aufzubauen, ganz, ganz trivial. Und wahrscheinlich sich auch hier viele Gedanken gar nicht, sich den Luxus nicht leisten konnte, hier viel darüber nachzugrübeln, weil zuerst musste einfach mal wirklich dieser Scherbenhaufen wieder aufgebaut werden. Und wir sind eigentlich zu einem Zeitpunkt in diese Welt gekommen, wo auf der Ebene unsere Eltern eigentlich fulminant erfolgreich waren. 60er Jahre, das ist der Wirtschaftsboom, das ist das deutsche Wirtschaftswunder. Du hast es angesprochen, wir sind eigentlich in ein prosperierendes Land gekommen, dass man sich 45 gar nicht vorstellen konnte, dass Deutschland wieder so auf die Füße kommt. Aber es ist ein Land, das mit dem Abgrund der Nazizeit eigentlich noch nicht so wirklich, das ist sehr sachte formuliert, eigentlich überhaupt nicht umgegangen ist, wirklich. Und hier ist ein großes Fragezeichen einfach am Horizont gestanden, das sich unserer Generation aufgedrängt hat. Und ich verstehe, wenn du sagst, wir waren eine verunsicherte Generation, weil hier auf einmal wir jetzt im umgekehrten Sinn nicht mehr den Luxus hatten, uns den Blick auf die Problematik zu verstellen durch die Notwendigkeit vom Aufbau. Ja. Und aber in eine Situation gerutscht sind, wo unsere Eltern mal eine Generation lang aus guten oder schlechten Gründen, das lasse ich mal dahingestellt, mal weggesehen haben und lass es mich positiv formulieren, den Blick in die Zukunft gerichtet haben. Und das konnten wir uns nicht mehr leisten. Das ist eine ganz andere Situation, trifft auf jeden Fall meine Wahrnehmung meines Aufwachsens in Österreich, wo das natürlich ähnlich war. Und das ist eine andere Lebenssituation. Kannst du das noch mehr umschreiben, was das für diese Generation bedeutet?
Du meinst die, für die
Nee, für
Kriegskindergeneration?
die Kriegs-, für die
Für die
Enkelgeneration. Ja.
Kriegsenkelgeneration, ja. Also die Kriegsenkel haben im Grunde, ja, sagen wir mal, materiell eine Art Normalität vorgefunden. Ja, also
Ja.
die stand nicht in Frage, also es war nicht vom Mangel bedroht. Ja, es waren eher es war eine Wachstumsgesellschaft, also seit den 50er Jahren mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Es ging also immer voran, jedenfalls materiell gesehen. Und war immer mehr Geld da, um auch Geld auszugeben. Also es ist dennoch, glaube ich, bei den Kriegsenkeln ein, wie soll man es beschreiben, also ein in unserem Buch schreiben viele unabhängig voneinander, wir haben ja die Beiträge parallel eingesammelt, schreiben davon, dass es so ein nebliges Gefühl war. Also ein aufgewachsen zwar in materiellen Wohlstand, aber in einem seltsamen, mit einem seltsamen nebligen Gefühl auf der emotional seelischen Ebene. Mit einem Verhältnis zu den Eltern, das im Wesentlichen ja auch einmal nach materiellen Gesichtspunkten sich ordnete. Also Eltern, die im Grunde ja beschädigt oder verletzt auch aus der Vergangenheit kam, auch emotional verletzt, wo man sich heute fragen muss, wie stark war eigentlich die Fähigkeit der Eltern zu ihren Kindern, gerade zu den ganz jungen Kindern überhaupt Bindungen zu entwickeln, wie stark haben wir uns an unsere Eltern gebunden gefühlt, wie viel Liebe war tatsächlich im Spiel, wie viel konnte da überhaupt gegeben werden, auch auf der emotionalen Ebene. Ich denke, da rührt eben ganz stark die Verunsicherung her, die wir empfinden oder empfunden haben oder mit der wir heute umgehen müssen, dass wir uns zwar materiell gesichert, aber emotional verunsichert gefühlt haben. Auch ich denke auch in großen Teilen fremd oder entfremdet auch von unseren Eltern, auch mit einem zunehmenden Lebensalter verunsichert, die Frage, was wir eigentlich mit ihnen zu tun haben. Und das hat sich sozusagen auch, das hat sich so als Reflex auch in unser Verhältnis zum Leben übertragen, ja. Also wir wissen, dass in Deutschland zu wenig gesprochen worden ist in den Familien über die Schuld, die es unter Umständen in den Familien gegeben hat, also Verwicklung in schuldhaftes Geschehen, ja. Wir wissen aber auch, dass es auch infolge der Traumatisierung von Eltern oder der Elterngeneration in großen Teilen zu wenig Gespräch darüber gegeben hat, welche Grausamkeiten, von welchen Grausamkeiten sind die Eltern geprägt worden, mit welchen Belastungen tragen sie sich, warum ist es so wichtig, den Blick abzuwenden oder immer nach vorne zu wenden? Warum sehen wir uns nicht, tun wir uns so schwer, uns selber anzusehen? Und das sind Dinge, die, glaube ich, heute für die Kriegsenkel, die ja auch so langsam in, ein bisschen jetzt in die Jahre kommen, nochmal eine große Rolle spielen, diese Umstände zu klären.
Was für mein eigenes Verständnis auch für diese unsere Generation eine große Rolle gespielt hat, ist etwas, was der Freiburger Psychotherapeut Ingo Jaseits zu diesem Thema geschrieben hat, wo er davon gesprochen hat, wie eben die Kriegsgeneration mit dem Trauma des Zweiten Weltkrieges und auch der Schuldverwicklung in die Ereignisse der Nazizeit nur damit umgehen konnte, indem sie eine Kultur des Schweigens aufgebaut hat. Und wie diese Kultur des Schweigens wirklich zu einer großen kulturellen Dominante der deutschsprachigen Kultur geworden ist. Und wie, und das sagte eben dann besonders als Psychotherapeut, es eigentlich nur möglich war, als Kinder, als Aufwachsende, und das trifft jetzt schon die Kriegskinder, aber in seiner These wird das eben von Generation zu Generation auch weitergetragen, dass die Intimität mit den Eltern nur möglich war, indem die Kinder diese Kultur des Schweigens geteilt haben. Das heißt, das Schweigen, dieses Kulturelement des Schweigens wird zum Teil der Familienkultur, wird zum Teil der Familienintimität, und das ist natürlich eine Intimität auch der emotionalen Kälte. Und seine These ist, dass diese Kultur des Schweigens und der emotionalen Kälte zu einer familiären, auch erblich sich weiter fortpflanzenden Dominante unserer Kultur wird, solange wir uns nicht dem stellen, was die Grundlage dieses Schweigens ist. Und das trifft natürlich die Enkelgeneration jetzt in einem anderen, schon weiter übertragenen Sinn, weil hier einfach über zwei Generationen dieses kulturelle Gut des Schweigens und der emotionalen Kälte mit aufgebaut worden ist. Trifft das auch eure Erfahrungen, was hier der Ingo Jaseits so angesprochen hat?
Ja, ich würde es vielleicht so formulieren, also Kinder als Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen nicht gesprochen wird oder in denen zu wenig gesprochen wird oder in denen die Geschichten verfälscht werden, nehmen zunächst mal das als die Normalität. Also es, du sprachst von der Intimität. Also das im Familieninneren wird das Kind sozusagen immer dieses Gefühl haben, so das, was mir von den Eltern vorgegeben wird, ist eigentlich das Normale, das, ja, womit ich zunächst einmal umzugehen habe, auch als Kind. Ja. Ich liebe meine Eltern, sie sind für mich lebenswichtig, ich orientiere mich an ihnen, ich akzeptiere das, was sie mir als Normalität vermitteln. Ja. Und diese Normalität ist jedenfalls in großen Teilen in unseren Elternhäusern beeinträchtigt, wenn nicht gestört gewesen, ohne dass uns das als Kindern bewusst hat werden können, ohne dass uns die Sprache dafür zur Verfügung gestanden hätte. Wir haben als Kinder sozusagen gar nicht wir hätten auch nicht die Macht gehabt, darauf Einfluss zu nehmen. Aber wir haben es intuitiv natürlich gespürt. Mhm. Also, dass es Dinge gibt, die hier nicht gesagt werden oder über die man nicht sprechen darf oder bei denen man, von denen man nur so Dinge aufschnappt, ja, also Dinge, die vielleicht in der Familie geschehen sind, die man zufällig hört oder so. Aber das sind alles Dinge, die im Prinzip dieser Verunsicherung auch noch zugespielt haben. Mhm. Und die Auseinandersetzung damit, die findet eigentlich oder die kann eigentlich stattfinden, seit es überhaupt diese Paradigmen gibt. Also seit es überhaupt das Thema gibt, sich eine Kriegskindergeneration vorzustellen und sich vorzustellen, was das eigentlich heißt, Kind eines traumatisierten Kriegskindes zu sein. Mhm. Ja. Erst da kann ich mich sozusagen, kann ich den Blick darauf lenken, welche Konsequenzen das für mich unter Umständen gehabt hat in meinem Aufwachsen, mhm. in meinem so werden, wie ich es bin. Ja. Und wir reden ja da nicht über moralisch-politische Auseinandersetzungen. Also wir reden im Prinzip Dinge, die im Innenbau des familiären Gefüges sich abspielen. Ja. Also hochpsychologische Themen. Also es geht nicht um die Auseinandersetzung. Dazu waren wir zu jung, also wir hatten, auch unsere Eltern waren dazu zu jung. Es ging nicht um die Auseinandersetzung mit der Schuld, die sie vielleicht gehabt haben. Mhm. Und das auf eine Art wäre das ja noch relativ einfach gewesen. Das, was die 68er im Grunde getan haben, auf den Finger da auf die Wunde zu legen, wo tatsächlich Schuld verschwiegen wird. Mhm. Dazu waren unsere Eltern vermutlich zu jung und wir waren zu jung, diese Auseinandersetzung zu führen.
Ja. Jetzt drehst du in dem Kapitel, das du in dem Buch selber geschrieben hast, ja eigentlich das Thema um. Du sprichst in deinem Kapitel weniger vom Trauma. Du nennst deinen Beitrag eine Generation im Dazwischen, warum die Babyboomer eine Aufgabe haben und sich immer noch unterschätzen. Mhm. Welche Aufgabe haben wir? Was unterschätzen wir?
Ja, also für mich hat sich relativ bald nachdem ich begonnen hatte, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, die Frage gestellt, also ob das jetzt bedeutet, dass wir eine total defizitäre Generation sind. Also ob wir im Grunde also gegen so eine tatkräftige Generation wie die Kriegskinder oder sagen wir mal gegen sowas plantiert originelles wie die 68er, mhm. ob wir da nicht total abfallen, ob wir nicht vor lauter Wohlstand im Grunde keine eigenen Ideen entwickelt haben, keinen eigenen Auftrag empfinden, gesellschaftlichen Auftrag empfinden. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Mhm. Oder es lässt mir bis jetzt auch keine Ruhe. Also es ist für mich die Frage, ob das, ob wir sozusagen ein Haufen von Luschen sind, um es mal ein bisschen zu überspitzen, oder was da genau in dem, durch was wir da durchgegangen sind, auch wir durchgegangen sind, ob sich in dem vielleicht etwas verbirgt, was wir sozusagen noch herausschälen müssen, als unseren Auftrag. Ja, oder als unseren Beitrag, das kann ich mal Auftrag nennen. Ja. Ja. Also wo können wir sozusagen der gesellschaftlichen Entwicklung eine Qualität geben, die nur wir ihr geben können, die nur wir ihr geben können, weil nur unsere Generation durch diese Erfahrungen durch ist oder in diesen Erfahrungen groß geworden ist, in denen wir groß geworden sind. Mhm. Und das aus meiner Sicht spielt sich das nicht so an der vordersten, was wir da beizutragen haben, spielt sich nicht so plakativ ab oder nicht so in der vordersten Frontlinie, wie es bei den 68ern war. Also es spielt sich aus meiner Sicht ab in der Arbeit, in der Auseinandersetzung mit unserer Familiengeschichte und in dem, was sich in uns in dieser Auseinandersetzung transformiert. Mhm. Da vermute ich sozusagen das Potenzial unserer Generation und den Beitrag, den wir leisten können. Mhm. Ob wir diesen Beitrag tatsächlich leisten werden, das bleibt nochmal dahingestellt, aber für mich ist das sozusagen auch eine Arbeitshypothese bei der Auseinandersetzung mit diesem ganzen Themenkomplex. Mhm.
Könnte man das auch so auffassen? Unsere Generation ist ja eben zu einem, du hast es angesprochen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in diese Welt gekommen, in dem einerseits der Krieg, die Kriegsschuld passiert ist, das, was unsere Eltern, Großelterngeneration, je nachdem, hier entweder durchlitten oder auch schuldverstrickt getan hat.
Ja.
Der Aufbau, der materielle Aufbau, dieses aus der Katastrophe zumindest materiell wieder aufstehen, ist geschehen. Mhm. Und die erste innergenerationelle Explosion, also diese Anklage des Verschweigens, haben auch die 68er geleistet. Also dieses ja. Trau keinem über 30 ja. hat ja in Deutschland einen besonderen Klang gehabt, 68. Mhm. Es ist zwar ein weltweiter Slogan gewesen, er hat aber eben in Deutschland eine ganz spezielle Note gehabt mit der Kriegsschuld und der Verwickeltheit in die Nazi-Kriminalität. Das ist alles geschehen. Gleichzeitig sind wir sozusagen die letzte Generation, wo das Gräuel der Nazizeit nicht in gewisser Weise, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich möchte es trotzdem so sagen, in die Vorgeschichte rutscht. Also es sind doch die Geschichten unserer Eltern, die sie wirklich erlebt haben, Großeltern, die sie wirklich erlebt haben. Die nachfolgenden Generationen können was passiert ist, eigentlich nur mehr aus dritter und vierter Hand oder aus Büchern oder Filmen hören. Bei uns waren es noch unsere persönlichen Beziehungen zum Großvater, zur Großmutter, zu Vater und Mutter, dieses emotionale auch Trauma zwischen einfach dem, was an Bindung da ist in jeder wirklichen Mutter-Vater-Kind-Beziehung, und dem, was hier einfach an auch, ich würde sagen, fast unaufarbeitbaren Trauma hier mit eingestreckt ist. Die Gräuel sind geschehen, der materielle Aufbau ist geschehen, die erste Revolte ist geschehen. Wir sind an dem Thema noch dran. Wir sind aber auch die Generation der aufblühenden Therapiekultur.
Ja.
Hier kann etwas geschehen, wo die Innenseite auch Verständnis, auch Aufarbeitung, aber auch seelisch damit umgehen lernen, vielleicht eine neue Möglichkeit bekommt, das, was auch viel mit dieser Verunsicherung zu tun hat, die du mit angesprochen hast. Mhm. Und dann kommt noch etwas dazu, obwohl wir die Generation sind, die zumindest indirekt noch an dem, was hier geschehen ist, dran ist, sind wir auch vielleicht die Generation, wo dieses schwere traumatische Last insofern langsam auch ein wenig an wir Abstand bekommen, dass etwas möglich ist, an Trauma hier heranzugehen, was vorher einfach zu viel war. Eine Ladung, die für die ersten Generation vielleicht absolut unmöglich war, damit umzugehen. Selbst für die 68er nur möglich war, hier mit einfach Revolte umzugehen. Und wir hier genügend Abstand hatten, hier seelisch auf eine neue Art und Weise mit umzugehen, um anzufangen, diese Erfahrungen von Nazi-Gräueln und Krieg auch seelisch zu integrieren. Ist das vielleicht die Aufgabenstellung, die hier unsere Generation gerade jetzt auch leisten muss?
Ja, das denke ich, das kann man so bejahen. Also ich, das ist aber nur eine Randbemerkung, es ist tatsächlich so, dass es vermutlich auch Weitergaben, transgenerationale Weitergaben von Traumata gibt, die auch die Generation der Kriegsenkel noch überstehen werden und mit denen auch vermutlich Kriegsurenkel und Urenkel noch zu tun haben. Das aber nur am Rande. Aber im Prinzip, glaube ich, hast du recht mit dem, was du sagst. Also, dass wir da an einem Stück Verarbeitung und an einem Stück Aufarbeitung jetzt sitzen als Generation der Kriegsenkel, die von unseren Vorgängergenerationen so nicht geleistet werden konnte. Also das Trauma und die Traumatisierung der Kriegskindergeneration ist vermutlich ist eine solche Dominante, dass eine Aufarbeitung in der Form ihnen überhaupt nicht möglich war. Abgesehen davon, dass also keinerlei Ressourcen also dazu zur Verfügung standen, das Wissen nicht da war, die Kommunikationsmittel, die ganze Kultur das nicht hergegeben hat oder hergegeben hätte. Das ist im Prinzip erst entstanden in den 60er und 70er Jahren und steht uns heute zur Verfügung und ich glaube, dass wir angefangen haben, uns damit, und wir bedienen uns dabei dieser Mittel. Wir haben angefangen, ein Stück notwendige Aufarbeitung zu leisten, um diese ganze Geschichte auch in eine Transformation zu überführen, ja, für die Zukunft. Und da sind wir da ist unsere Generation einfach an der entscheidenden Schnittstelle. Und wir sind ja auch, wir sind kulturell natürlich auch, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wir sind natürlich auch an einer seltsamen Nahtstelle zwischen analogen und digitalen Zeitalter. Also die Frage ist natürlich auch, müssen wir das vielleicht auch leisten, um im Grunde den Herausforderungen einer digitalen Zeit etwas entgegensetzen zu können oder um ein digitales Zeitalter um etwas anreichern zu können, damit wir sozusagen nicht manipulierbar werden als Menschen, ökonomisiert werden bis in die Knochen als Menschen. Ist da vielleicht, fällt da irgendwas zusammen bei uns? Ja. Aber wir sind da mittendrin, also ich kann, das sind schöne Theorien, aber es ist natürlich, es hat einen hypothetischen Charakter. Es ist aber sozusagen die Motivation, meine Motivation, mich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist kein, jedenfalls für mich, nicht in erster Linie ein therapeutisches Interesse, sondern es ist ganz stark eben auch ein gesellschaftlich-kulturelles Interesse.
Ja. Lass mich doch so nachfragen, wenn du hier von Transformation sprichst, was meinst du?
Ich Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass wir, ja, bei euch darf man sowas ja sagen, also dass der evolutionär schon an einem Punkt sind, wo so ein paar, wo sich dem Menschen, der Menschheit als Ganzen auch ein paar Fragen stellen. Mhm. Wie soll die Entwicklung eigentlich weitergehen? Auf welcher Ebene geht sie eigentlich weiter? Mhm. Und für mich ist die Frage, im Blick auf dieses Thema, auf dieses sehr, vielleicht für den einen oder anderen ja sehr spezielles Thema auch, vollzieht sich da unter Umständen so ein Entwicklungsschritt, ja? Bildet sich da drin etwas ab, also von einer Evolution, die sich im Grunde da an einem Punkt vertiefen will, weiter voranbewegen möchte. Und das ist so die Idee, die ich dazu habe. Mhm. Ja. Aber wir reden wirklich, das muss ich auch nochmal sagen, wir reden über Prozesse, also in denen wir mittendrin stecken, von denen man nicht sagen kann, wie sie ausgehen. Wir sind mitten in einer laufenden Auseinandersetzung mit dem Thema und all das sind vielleicht Tendenzen, die diese Auseinandersetzung haben könnte.
Ich würde gerne, ich hätte noch einiges an Fragen, aber ja. Ich würde gerne hier jetzt auch unsere Hörer und Hörerinnen zu Wort kommen lassen. Ich sage auch nochmal für diejenigen, die sich vielleicht noch per Telefon einwählen wollen, die Telefonnummern durch. In Deutschland wäre das 0201 545 99 800. In der Schweiz wäre das 041 51 26 012. In Österreich 01 22 97 303. Dazu kommt die Nummer des Konferenzraumes. Der Konferenzraum wäre die Nummer 77 58 0 mit Raute-Taste. 77 58 0. Dazu ein Einwahlcode in diesem Konferenzraum. Das ist 12 12 12. Auch mit der Raute-Taste. 12 12 12. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde. Wenn Sie sich eingewählt haben, können Sie sichtbar machen, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Dieses Handheben, dieses virtuelle Handheben machen Sie mit Stern 1. Also Stern 1 noch am Schluss. Wir haben einige Anfragen per E-Mail hier schon. Ich würde gern hier eine direkt an dich weiterleiten, Michael. Der schreibt, ein Hörer aus Berlin-Charlottenburg. Verstörend wirkt auf mich oft die unreflektierte Gleichsetzung der Kriegsenkel im Allgemeinen mit denen von Opfern bzw. Nachkommen von Opfern des Nationalsozialismus. Kriegsenkel können auch Kinder und Kindeskinder von Tätern sein. Haben die aber Vergleichbares geerbt, subkutan erspürt und in Verbundenheit mit ihren Eltern und Großeltern weiter gelitten, wie die Kinder von Verfolgten, Internierten, Gefolterten und Ermordeten? Ich meine nicht. Was willst du darauf sagen?
Die haben natürlich andere Dinge geerbt. Das ist ganz klar. Es geht auch nicht darum, hier Opfer gegen Opfer aufzuwiegen. Die Mechanismen der Weitergabe sind, da müsste man sehr ins Detail gehen, die sind unterschiedlich. Mhm. Nachkommen von Tätern haben an anderen Dingen zu tragen als Nachkommen von Opfern. und dazu gibt es umfangreiche Forschungen auch. Es ist nicht, also es gibt unterschiedliche Charakteristiken der Betroffenheit, aber es handelt sich eben um Betroffenheit, also auch und mit Betroffenheit ist umzugehen von dem, der sozusagen darunter leidet. Das sind sehr individuelle Prozesse. Es hat nichts mit Selbstmitleid zu tun und es hat schon gar nichts damit zu tun, sozusagen am Leiden, das vielleicht gegen das Leiden, das vielleicht deutsche Nachkommen deutscher Familien erlebt haben, das Leiden der Opfer zu relativieren. Mhm. Es gibt in dem Buch, in dem Nebelkinderbuch, gibt es biografische Berichte, die sowohl Nachkommen der Opferseite als auch der Täterseite da geschrieben haben. Also da, ich kann nur empfehlen, sozusagen, auch wenn es jetzt darum ein Buch geht, das ich mit herausgegeben habe, aber sich diese Dinge anzuschauen, um vielleicht ein bisschen die unterschiedlichen Webmuster differieren zu können.
Ich würde ja auch gerne nochmal auf den Ego-Ja-Sitz zu sprechen kommen. Weil eine Sache, die mich damals sehr beeindruckt hat, wie ich das von ihm gehört habe, ist, dass diese Kultur des Schweigens, die du angesprochen hast, interessanterweise eine Kultur ist, die sowohl in den Täter- als auch in den Opferfamilien weitergegeben wird. Also die Grundvoraussetzungen sind gegensätzlich, sie könnten nicht gegensätzlicher sein, aber die traumatische Konsequenz hat eine gewisse Ähnlichkeit und wahrscheinlich der Grund dafür ist dieses zu viel dessen, das den Individuen und vielleicht auch in der ganzen ersten Generation es nicht erlaubt hat, mit diesem Trauma umzugehen. Und so sehr natürlich die Täterseite eine radikal andere ist, wobei man ja dazu sagen muss, die Kinder von Tätern sind keine Täter. Das muss ja auch ihr gesehen werden. Die Kinder von Tätern sind in einer anderen Situation als jemand, der sich verstrickt hat.
Ja.
Und wie sie damit umgehen, also inwiefern sie damit schuldverstrickt umgehen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber primär sind sie in etwas hineingeboren, ohne dafür etwas getan zu haben. Genauso wie Kinder von Opfernfamilien in eine Familie hineingeboren wurden, ohne was als Opfer primär mal direkt betroffen zu sein. Sie kriegen das Trauma in den Familien vermittelt. Und ich fand das für mich sehr aufschlussreich zu sehen, dass es hier eine strukturelle Ähnlichkeit gibt, obwohl die Voraussetzungen genau die gegensätzlichen sind. Und hier auch zu sehen, dass es hier auch eine, wenn ich das so formulieren darf, eine karmische Verbindung gibt zwischen Tätern und Opfern, die auf einer ganz besonderen Ebene läuft. Ich höre gerade von der Technik, dass wir auch hier eine Meldung per Telefon haben und würde die Technik bitten, den Hörer oder die Hörerin freizuschalten.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Ja, hallo.
Ach, hallo.
Ja.
Ich würde gerne zwei Dinge hinzufügen. Eins hinzufügen und eine Frage stellen. Mir fällt auf in dieser Diskussion, auch in der Darstellung heute, dass, also ich bin Jahrgang 52, das heißt, meine Eltern waren junge Menschen, die den Krieg mitgetragen haben oder meine Mutter ihn einfach als junge Frau nur erlebt hat. Ich in der Zeit groß geworden bin, wo es nach wie vor eine Paralysierung oder eine was wie Retraumatisierung gegeben hat in den 60er oder um die 60er Jahre herum, dass nicht nur Aufbau da war, sondern dass durch Kuba-Krise, durch Mauerbau, durch Ermordung Kennedys zum Beispiel, was ich sehr hautnah immer wieder als Spannung zu Hause erlebt habe, dass meine Mutter sofort anfing, Lebensmittel zu horten, dass es eigentlich auch in dieser Zeit immer noch wieder eine Aktualisierung dieser Traumata gab. Das würde ich gerne einfach nochmal so hinzufügen, weil das eigentlich immer auch in diesen Büchern nie erscheint. Aber ich habe es so erlebt, dass immer dann eine Spannung da war, die ich, ja, die einfach sowas wie Paralyse hatte. Mhm. Und das andere, was ich gerne wissen möchte oder fragen möchte, weil es auch Teil meines Prozesses ist, ich kann diese Nebelgeschichten und auch bestimmte andere Dinge, die beschrieben werden, auch als Teil meines Lebens, also auch diese Verunsicherung, die tiefe Verunsicherung im Lebensgefühl sehen. Und die psychologische oder therapeutische Arbeit, die ich da für mich geleistet habe, hat immer nur bis zu einem gewissen Punkt gereicht. Und durch intensive Meditation oder durch diesen Weg, den ich jetzt seit einigen Jahren auch bei Enlighten Next gehe, auf dieser ist diese Ebene dieser tiefen Verbundenheit hat mich nochmal in einen neuen Prozess mit meinen Eltern hineingebracht, nämlich auf dieser Ebene von Verbundenheit wirklich in die Verbindung zu gehen. Was heißt das, in dieser Zeit gelebt zu haben? Mhm. Und darüber bin ich in einen tiefen Trauerprozess gefallen, in wirkliche Trauer, die man sonst so erlebt, wie wenn ein Mensch stirbt aktuell. Und ich frage mich, inwieweit ist, ja, bei aller Aufarbeitung, die jetzt passiert, auch zum Beispiel in Ihren Kursen oder in dem, was Sie so herausgefunden haben, inwieweit ist da Trauer und Trauerbewältigung auf einer tieferen Ebene auch ein Prozess, der die Menschen nochmal anders heilt. Mhm. Ich habe es so für mich erlebt, dass diese therapeutische Arbeit an diesen Traumatisierungen, an diesen Erscheinungsformen wie Nebel und so weiter, die reicht bis zum gewissen Punkt. Aber ich bin diese Dinge eigentlich erst wirklich grundlegend losgeworden oder habe sie heilen können durch diesen tiefen Prozess des Trauerns. Und Trauern ist für mich jetzt kein Schatten oder kein psychologisches Problem. Mhm. Und inwieweit haben Sie damit irgendwie, ja, auch sind Sie damit in Kontakt gekommen in Ihrer Arbeit?
Ja. Also ich würde auch sagen, es ist ganz stark ein Weg, der durch Trauerarbeit auch führt oder führen sollte. Also es ist ein Prozess. Ich kann auch nachvollziehen, dass Sie sagen, dass der therapeutische Prozess nur bis zu einem bestimmten Punkt führte, wo es im Grunde in eine Annahme hinein musste, in ein Hinsehen, in einen Versöhnungsprozess, und dass im Grunde auch da erst das erschlossen, dass man sich da erst das erschlossen hat, um was es geht, gerade in der Aufarbeitung dieses individuellen Themas. Es läuft, ich habe das beobachtet, dass es sehr unterschiedlich läuft, also dass es sehr individuelle Prozesse sind, in denen man sich gegenseitig auch unterstützen kann, wenn man sich in Gesprächsgruppen zu dem Thema unterhält. Aber im Kern sind es wirklich sind es ganz individuelle Dinge, über die der Weg dann ins Freie führt.
Ja, vielen Dank. Wir haben hier auch noch weitere Wortmeldungen per Telefon, die ich auch noch mit reinbringen möchte. Und auch wenn wir schon jetzt ein bisschen überziehen, möchte ich gerne noch den Platz dafür machen, nachdem wir auch am Anfang ein bisschen eine Verzögerung hatten. Wir haben hier eine Hörer oder Hörerin mit der Vorwahl 0502. Nein, ich höre gerade eine andere, wenn wir die freischalten.
Hallo, hört ihr mich?
Ja, hallo.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage, und zwar, ich versuche, die präzise zu formulieren. Das ist gerade eher ein vages Gefühl, nachdem ich eurem Gespräch gefolgt bin. Und zwar wird jetzt die ganze Zeit über die individuellen Auswirkungen gesprochen und im Familiensystem. Und ich glaube, dass die Auswirkungen des Zweiten, also nicht ich glaube, sondern ich nehme wahr, das geht ja viel weiter. Es ist ja weltweit. Also es sind ja Wellen, die sind weitergegangen. Und eine Identität der Deutschen als die Täter, und das hat eine Welle gemacht. Und inwieweit das jetzt auch wieder zurückwellt und immer wieder das Gleiche erzeugt. Also ich nehme da auch persönlich aus diesen Wellen, die eher kollektiv weitergegangen sind, mhm. über Deutschland hinaus, nehme ich einen Effekt auf mich wahr. Also sowas wie kollektives deutsches Schuldgefühl und dann wieder im Effekt zu mir so eine Starre oder eine Verhaltenheit oder ein mich schämen oder nicht wirklich selbstbewusst sein dürfen. Mhm. Sagen, ich bin Deutsche, sowas. Also das spüre ich sehr, sehr stark in mir. Was kannst du dazu sagen?
Mhm. Vielen Dank für diese Frage. Michael, was möchtest du darauf antworten?
Also zunächst mal würde ich sagen, es zeigt, was das eigentlich für ein Thema ist. Also, ja. Also was das welche Energien da unterwegs sind, ja, also und immer noch, also welche also wie wenig Frieden ist da eigentlich schon oder wie viel Frieden ist da eigentlich schon entstanden, ja, und wie stark waren die Verwerfungen, die das erzeugt hat. Also es ist für mich signifikant, dass man sich so heute, 70 Jahre nach Kriegsende, so angegangen fühlen kann von diesem Thema, von diesem Komplex nach wie vor. Und wie wichtig das ist, das anzunehmen und damit einen Umgang zu finden, individuell und kollektiv, hoffentlich auch kollektiv.
Hm. Ja.
Ich also das Bild von den Wellen finde ich sehr treffend. Hm.
Ich finde es auch wirklich nochmal danke, dass Sie das Thema jetzt auch auf diese kollektive Ebene gehoben haben, weil die betrifft es auch in einem besonderen Maße. Wobei meine eigene Erfahrung hier ja eine sehr widersprüchliche ist. Einerseits hat diese noch immer Stockung des deutschen Schuldempfindens und auch politisch der Schuldzuweisung und der Verquickung. Man braucht sich ja nur die Europakrise ansehen und wie sehr das Thema von deutscher Kriegsschuld hier ganz extrem mit reinspielt. Und gleichzeitig, und da kommen wir dann auch sozusagen aus meiner Sicht in die Transformationsmöglichkeit, dass es ja erstaunlich ist, dass Deutschland, und da gibt es viele Gründe, aber meines Erachtens ist es auch mit diesem Thema verbunden, vor allem mit dem, was passiert ist seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das Deutschland das Land ist, das bei weltweiten Umfragen den höchsten Respekt hat. Das sind BBC-Umfragen, das sind jetzt nicht irgendwelche deutsche Umfragen, sondern die BBC, die eigentlich eher seinen deutsch-kritischen Grundton hat in ihrer eigenen politischen Ausrichtung. Das hier weltweit, also da können die afrikanischen, die asiatischen Länder zu, Deutschland hier am Ranking die höchst respektierte Nation ist. Und da kommt etwas dazu, und das ist wahrscheinlich ein Thema, da haben wir jetzt am Ende der Sendung gar nicht mehr die Zeit, das wirklich anzugehen, aber reinbringen möchte ich es trotzdem, wo eine tiefe Aufarbeitung mit solcher Schuldhaftigkeit auf kollektiver Ebene auch das Potenzial hat, sowas wie moralische Reife auf die politische Tagesordnung zu bringen. Und so kritisch man vielen Aspekten gegenüber deutscher Politik sein kann, die Vorsichtigkeit zum Beispiel in der Ukraine oder ähnliches im Umgang mit solchen Konfliktpotenzialen, ich glaube, dass da auch etwas reinspielt, dass im Gegensatz zu anderen Akteuren hier einfach auch die Vorsicht einer politischen Kultur ist, die sieht, wie mit politischer Macht und Gewalt leichtfertig umgegangen werden kann. Und auch darin sehe ich eine moralische Reife, die in sich höchst mangelhaft und auch viele fragwürdige Seiten hat, aber wo ich etwas Reifen sehe, was mir große Hoffnung macht. Siehst du das auch so, Michael?
Also ich würde das, sagen wir mal, ich kann es für die offizielle Politik, für die große Politik nicht so beurteilen. Ist das, ja, ich würde aber vermuten, dass wir in Deutschland schon bemüht sind, einen sehr authentischen Umgang mit diesen Dingen zu finden. Also wir lassen es nicht auf sich beruhen, Gott sei Dank. Mhm. Wir decken die Ebenen auf, die sozusagen von diesen Dingen durchsetzt worden sind. Also wir haben die historische, die politische, wir haben die moralische Auseinandersetzung geführt und wir werden auch die psychologische Auseinandersetzung führen. Und ich denke, das werden wir nicht nur einfach so tun, sondern weil wir tun es, weil wir um Authentizität bemüht sind. Mhm. Also weil wir uns selber Rechenschaft darüber geben wollen.
Mhm. Michael, jetzt sind wir wirklich schon weit über unsere Zeit hinaus. Herzlichen Dank. Mhm. Wir haben wahrscheinlich die Tür zu dem Thema nicht mal richtig aufgemacht. Ich möchte gerne nochmal dein Buch mit reinbringen. Das heißt Nebelkinder, Kriegsenkel treten aus dem Traumaschatten der Geschichte. Es ist im Europa Verlag Berlin herausgekommen. Mhm. Und auch mit der Vielzahl der Stimmen, die dort sind, glaube ich, ist das wirklich ein wichtiger Einstieg in dieses Thema und auch die Beteiligung der Hörer und Hörerinnen in dieser Sendung zeigt, wie aktuell das Thema ist. Herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.